Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs Wälder haben ein Problem. Anstatt uns mit Sauerstoff zu versorgen, stoßen sie inzwischen mehr CO2 aus, als sie aufnehmen. Wird der Wald also zum Klimaproblem? Woher dieser besorgniserregende Trend kommt, was das für das Klima bedeutet und ob man dagegen überhaupt noch was unternehmen kann, darum geht's heute. Benedikt Narodowslawski, du bist Klimajournalist im Wirtschaftsressort beim Standard und hast heute mit einer Geschichte für durchaus Aufsehen gesorgt, nämlich mit der Meldung, dass Österreichs Wälder inzwischen mehr CO2 ausstoßen, als sie einspeichern. Ganz banal gefragt, wie kann das sein?
Ja, das muss man sich so vorstellen, dass das ein dynamischer Prozess ist. Das bedeutet, wir haben es grundsätzlich immer damit zu tun, dass CO2 steigt und sinkt. Wir sehen das an der sogenannten Keeling-Kurve, die gibt es schon seit Ende der 50er Jahre, wo man permanent den CO2-Gehalt der Atmosphäre misst. Und da sieht man, dass das nicht nur in einer Geraden raufgeht, sondern es geht so in einer Zickzack-Linie rauf und runter. Und das hat damit zu tun, dass die Welt einatmet und wieder ausatmet. Also man kann sich das so vorstellen, wenn der Frühling kommt und alles zum Wachsen beginnt, nehmen die Pflanzen das CO2 auf, entziehen damit auch das CO2 der Atmosphäre, dann wachsen sie dahin und irgendwann wird es dann im Herbst und die lassen die Blätter fallen. Und das, was dann wegfällt und verrottet, das geht dann wieder als CO2 in die Atmosphäre. So. In Österreich haben wir die Situation gehabt, dass aber der Wald immer zugewachsen ist und der Wald auch immer gespeichert hat. Jedes Jahr hat er mehr CO2 gespeichert und das ist die sogenannte Senke. Jetzt haben wir das Phänomen, dass es dem Wald sehr schlecht geht. Das hat auch mit der Hitze zu tun, die zunimmt. Und dadurch kommen wir in eine Situation, wo er nicht mehr CO2 aufnehmen kann. Und gleichzeitig haben wir viel Schadholz beispielsweise, das dann verrottet, oder wir haben Waldbrände und das ganze CO2 geht dann wieder rauf. Das heißt, unser Speicher wird kleiner und es geht mehr CO2 jetzt raus, als er überhaupt aufnehmen kann. Und wir sind in einem Moment, wo es kritisch wird, weil der Wald, auf den wir uns verlassen haben als ewiger CO2-Speicher, dass der jetzt diese Wendung vollzieht und mittlerweile mehr abgibt, als er eben aufnehmen kann. Wenn man es in einem Bild ausdrückt, weil es ist vielleicht doch ein bisschen ein komplexes Thema, wir können uns vorstellen, wir verheizen zum Beispiel Kohle, Öl, Gas und all das geht als CO2 in die Emission und treibt unseren Klimawandel an. Also es wird immer heißer, heißer. Wenn wir uns das im Bild vorstellen, wir sind in einem Schwimmbecken und das CO2 stellen wir uns vor als Wasser. Und das Schwimmbecken wird immer höher mit Wasser gefüllt und jetzt steht uns das Wasser bis zum Hals. Wir haben aber gleichzeitig daneben so ein Planschbecken, wo wir immer ein bisschen Wasser abschöpfen können und Wasser reingeben können. Das ist der Wald. Das heißt, das Wasser wird höher, 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 aber einen Teil davon haben wir immer in dieses Planschbecken geben können und es verlangsamt sozusagen diesen Pegel, der dann steigt. Und jetzt ist es so, dass das Planschbecken nicht mehr dieses ganze Wasser halten kann, sondern jetzt fließt wieder Wasser zurück in das Becken, was dazu führt, dass das Becken noch schneller steigt. Das ist so ungefähr die Metapher, die man vielleicht verwenden kann, um zu verstehen, dieser Speicher wird kleiner und es ist sozusagen, ja, das Wasser fließt jetzt wieder zurück.
Benedikt, um bei deinem Vergleich zu bleiben, wir haben ja ein Planschbecken, das quasi als Auffangbecken gedient hat. Heißt das, wenn man deiner Logik folgt, dass der Wald einfach voll mit CO2 ist und nichts mehr aufnehmen kann? Das Becken ist einfach voll?
Es ist so, dass das Planschbecken tatsächlich kleiner wird. Also das hängt eigentlich kausal miteinander zusammen. Wir haben die Klimakrise und die bringt auch den Wald unter Druck. Was bedeutet das jetzt für den Wald, wenn es heißer wird? Für den Wald hat es mehrere Auswirkungen. Eine davon ist beispielsweise, dass der Wald schlechter wachsen kann, weil wenn es trocken ist, kann der Wald weniger wachsen. Das heißt, der Wald kann weniger CO2 einmal speichern. Das ist schon mal ein Problem. Das zweite ist, dass der Wald in den Hitzestress kommt und wir sehen das vor allem bei den Monokulturen, dass der Borkenkäfer durchrauscht. Das heißt, der liebt die Hitze, verbreitet sich sehr schnell in der Hitze und frisst jetzt den Wald zusammen. Das heißt, der Baumstamm ist dann quasi tot, der wächst nicht mehr, der bleibt liegen. Und man kann sich das System gleich vorstellen, wenn das ein toter Baum ist, hat der CO2 gespeichert, wenn man im Bild bleibt, das ist jetzt nur ein ganz kleines Planschbecken. Aber der Baum zersetzt es ja. Entweder man verheizt ihn, dann geht sowieso schnell einmal das CO2 raus, oder die Bakterien kommen und fressen den zusammen und emittieren dadurch ein CO2. Das heißt, dieses Planschbecken wird ganz langsam ausgelassen oder, wenn man es verheizt, relativ schnell ausgelassen. Aber wichtig ist, der tote Baum, der liegt jetzt einfach da und kann nicht mehr wachsen und speichert nichts mehr. Das heißt, auch dieses Schadholz, das jetzt durch den Borkenkäfer massiv gekommen ist, wirkt sich auch auf diese Bilanz aus, und zwar negativ. Wir haben viele kleine Planschbecken, die einfach jetzt ausgelassen werden. Und wenn man jetzt Bäume nachpflanzt, die nehmen zwar schon CO2 auf und die wachsen auch, und es ist auch gut, dass man Bäume nachpflanzt, absolut, nur ist es so, dass die halt offensichtlich nicht schnell genug nachwachsen, um das zu kompensieren, um das auszugleichen.
Das heißt, wir haben sehr viele tote Bäume aufgrund des Schädlingsbefalls. Borkenkäfer hast du bereits angesprochen, und die zersetzen sich, stoßen CO2 aus, können aber nichts mehr aufnehmen. Das heißt, wir haben einfach einen Haufen Baumleichen, die mehr CO2 ausstoßen und gar nichts mehr aufnehmen können. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, das ist so. Und bei der Hitze kommt noch einmal dazu, dass dieses, ich habe vorher gesagt, dass die Welt atmet aus und ein. Und wenn es heißer ist, atmet sozusagen mehr aus. Diese Organismen beginnen schneller zu arbeiten. Und das bedeutet auch, dass sozusagen mehr rausgeht, mehr CO2 entweicht in die Atmosphäre. Und wir haben dieses Phänomen nicht nur beim heimischen Wald. Erstens einmal betrifft es mehrere Wälder in Europa. Das heißt, diese Speicherfähigkeit geht in Europa insgesamt zurück. Und gleichzeitig haben wir auch Phänomene wie beispielsweise den Permafrostboden. Das ist ein sehr berühmtes Beispiel. Dort, wo es kalt ist, da bindet der Boden sehr viel CO2. Wenn das aufwärmt, dann kommen diese Mikroben wieder raus, zersetzen dann wieder das Material und wieder geht CO2 raus. Das heißt, diese Erderhitzung, in der wir jetzt schon drinnen sind, führt zu so Rückkopplungsprozessen. Das ist wie so ein Dominostein, und wenn die nacheinander fallen, dann haben wir ein ziemlich großes Problem.
Benedikt, du hast vorher schon angesprochen, dass früher diese CO2-Senke durchaus da war. Sprechen wir jetzt hier aufgrund der Klimaerwärmung von einem dauerhaften Zustand, oder könnte es auch wieder unter Anführungszeichen bessere Jahre für den Wald geben?
Wir sehen, dass es jetzt schon bessere Jahre gibt und schlechtere Jahre. Das erste Mal, wo er zum Problem geworden ist, war 2018, 2019, und in den Folgejahren war er dann wieder Senke. Das heißt, auch da ist ein dynamischer Prozess. Das ist, wie vorhin beschrieben, auch da keine gerade Linie nach unten oder nach oben, sondern man sieht, dass diese Senkenwirkung schrumpft, immer kleiner wird, aber dass er in den Jahren 2020, 2021, 2022 durchaus wieder diese Planschbeckenfunktion gehabt hat. Also das Planschbecken, wenn man in dem Bild bleiben will, wird immer wieder mal größer und kleiner, aber insgesamt in der langfristigen Betrachtung schrumpft das Ding. Und das hängt auch mit der Hitze zusammen. Das heißt, wir haben 2023 das bis dahin heißeste Jahr global und in Österreich gehabt. Also in beiden Wertungen ist 2023 das Rekordjahr gewesen. Und in heißen Jahren nimmt dieser Hitzestress zu, und da wird es besonders dramatisch. Wir sehen in der Entwicklung insgesamt, dass es immer heißer wird auf der Welt und auch in Österreich. Und 2023 ist als heißestes Jahr von 2024 abgelöst worden. Das bedeutet, wir können, auch wenn es noch keine Zahlen gibt für 2024, ungefähr damit rechnen, dass auch im Vorjahr diese Senkenwirkung verloren gegangen ist und dass der CO2-Gehalt mehr geworden ist, also dass mehr CO2 jetzt aus den Wäldern entwichen ist, als er aufnehmen konnte. Wir haben aber auch da globale Phänomene gehabt, zum Beispiel dieser El Niño. Dieser Effekt sorgt dafür, dass es insgesamt eine Heißperiode gibt auf der Erde. Das dauert ein paar Jahre, dann ist er wieder weg. Das heißt, wir könnten schon damit rechnen, dass es vielleicht übernächstes Jahr oder so wieder Senkenwirkung gibt. Aber insgesamt der Trend schaut schlecht aus. Das bedeutet, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir uns nicht auf den Wald verlassen können, dass dieses Planschbecken irgendwann nicht mehr gibt und dass das Wasser, das im Planschbecken ist, irgendwann in den Swimmingpool reinführt und quasi uns das Wasser dann nicht mehr bis zum Hals steht, sondern höher geht. Und das ist das Problem, deswegen auch ein bisschen diese Dringlichkeit, weil die Politik muss jetzt reagieren drauf. Also wenn wir den Trend kennen und wir sagen, dieser Sicherheitsbuffer ist weg, dann müssen wir irgendwas machen, weil sonst saufen wir irgendwann ab.
Das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Ist die Politik sich des Problems überhaupt bewusst? Denn wenn man sich verschiedenste Aussagen von österreichischen Politikern anhört, dann wird der Wald in Österreich ja immer als eine Art Kulturgut verehrt, das auch dafür sorgt, dass wir sowieso so gute Bilanzen haben, dass eigentlich gar nicht so viele Anstrengungen nötig sind, denn wir haben ja die großen Waldgebiete. Ist man sich bewusst, dass es da irgendwie durchaus Probleme gibt und noch mehr geben wird in der Zukunft?
Jedenfalls könnte die Politik das relativ leicht ablesen von der Klimabilanz, die ja öffentlich zugänglich ist. Also ich glaube, die Leute, die sich damit beschäftigen, haben die Dringlichkeit schon erkannt. Was jetzt noch einmal passieren wird, ist, dass es in einem Monat, also genau in einem Monat, wird der größte Klimabericht dieses Jahrzehnts veröffentlicht werden, nämlich der zweite Sachstandsbericht zum Klimawandel in Österreich. Da haben jetzt 3 Jahre lang die Klimaforscher und Klimaforscherinnen miteinander gearbeitet und auch dort wird dieser Trend sehr klar ablesbar sein. Das heißt, was die Politik dann daraus macht, das muss die Politik entscheiden, aber die Fakten sind ganz klar und die sind sichtbar. Das weiß man nicht erst seit heute, sondern das sieht man seit Jahren, dass diese Senkenwirkung abnimmt und dass man darauf reagieren wird müssen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass es natürlich im größten Interesse sein muss, diese Wälder zu erhalten. Es wird ja auch schon einiges getan. Das heißt, wir haben schon sehr viele Initiativen auch von der Politik getrieben, dass man den Wald zum klimafitten Wald macht. Das bedeutet, die Fichten sterben ab beispielsweise, aber man pflanzt jetzt nicht Fichten nach, sondern man pflanzt Bäume nach, die hitzebeständiger sind, die mit der Hitze besser umgehen können. Was dazu führt, dass, wenn es heiß wird, der nicht sofort tot wird, sondern dass der auch in der Hitze wachsen kann und CO2 aufnehmen kann. Das heißt, wir haben dann ein besseres Planschbecken oder ein resilienteres, stärkeres Planschbecken. Derzeit ist ein sehr fragiles Ding und mit dieser Initiative kann man schon einiges abfangen. Und das, was natürlich massiv helfen wird, ist auch die Renaturierung. Wir wissen, im letzten Jahr war das eines der umstrittensten Projekte auf europäischer und auf österreichischer Ebene überhaupt. Die Renaturierungsverordnung der EU heißt ja, dass man der Natur wieder Raum gibt und damit gleichzeitig auch die Speicherfähigkeit erhöht. Also man schafft viele Planschbecken, indem man zum Beispiel Moore, Moorwälder wieder in Schuss kriegt. Das sind sehr, sehr super Planschbecken. Die sind uns verlustig gegangen und die kann man aber mit gezielten Maßnahmen wieder aufbauen. Das heißt, es gibt sehr wichtige Hebel, sehr wichtige Möglichkeiten, die man ergreifen muss. Und das ist auch deswegen relevant, weil in dieser Woche noch werden sie die ganzen Naturschutzlandesräte und Landesrätinnen treffen, um auch über die Umsetzung von dieser Renaturierung zu besprechen. Das passiert diese Woche und deswegen ist es meines Erachtens jetzt ein Gebot der Stunde, das sehr ernst zu nehmen, weil da geht es jetzt nicht nur um irgendwie, oh je, der Wald ist weg, sondern wir haben schon noch was in der Hand. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ausgeliefert sind und dem Abgrund entgegengehen, sondern wir können da schon noch viele Planschbecken irgendwie reaktivieren und aufbauen.
Dann lass mich diese Frage von vorhin noch einmal stellen und sie etwas konkretisieren zum Thema Bewusstsein und Lösungsansätze nicht nur durchdenken, sondern auch tatsächlich durchziehen. Die Klimafragen liegen inzwischen wieder beim Landwirtschaftsministerium, bei Norbert Totschnig. Landwirtschaft und Klimaschutz sorgt immer wieder für Reibungen, da gibt es unterschiedliche Interessen. Ist er oder sein Ministerium das Richtige, um dieses Thema auch tatsächlich anzugehen?
Die Kritik ist ja im Vorfeld schon immer laut geworden, dass es eigentlich immer der Fall war, wenn das Klimaressort im Landwirtschaftsministerium sitzt, dass im Klimaschutz wenig weitergeht. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass die Bauern und Bäuerinnen die sind, die es wirklich enorm spüren. Das heißt, in deren Interesse ist es massiv auch, dass es nicht zu einer Klimaerhitzung kommt, sondern die sind natürlich froh, wenn es keine Türen gibt, wenn ihre Ernte eingefahren werden kann. Also ich würde sagen, wir müssen dem Norbert Totschnig eine Chance geben. Ich glaube, das Klimabewusstsein ist in der Bevölkerung insgesamt gestiegen und man kann das schon so sehen, dass er auch vielleicht ein Klimaschutzminister werden kann. Also vielleicht darf man ihn auch nicht unterschätzen. Wichtig ist nur zu wissen, er hat zentrale Hebel in der Hand und er muss entscheiden, ob er sie drückt oder nicht. Weil Wald zum Beispiel ist in seinem Ressort. Auch die Renaturierung, das fällt alles in sein Ressort, auch wenn da 9 Bundesländer massiv mitreden. Aber auf Bundesebene ist er da der Mann, der das umsetzen müsste. Und von dem her würde ich dafür plädieren, geben wir dem Norbert Totschnig eine Chance. Aber gleichzeitig halten wir ihn accountable, wie es auf Englisch heißt. Er muss sich seiner Verantwortung bewusst sein und wir werden gut darauf schauen, dass er Verantwortung übernimmt.
Jetzt haben wir sehr viel technisch darüber gesprochen, was denn getan werden müsste oder dass etwas getan werden muss, um ganz genau zu sein. Reden wir vielleicht über das Wie. Wie kann man denn dieses Problem überhaupt lösen? Was muss denn getan werden? Ich vermute mal, die stumpfe Abholzung des Waldes wird das Problem nicht lösen.
Nein, es ist super wichtig, dass der Wald erhalten bleibt, weil er, wenn er wächst, ja CO2 aufnimmt. Und wir müssen alles dran setzen, dass er eben nicht kaputt wird, sondern dass wir ihn als unseren wichtigen Speicher erhalten. Das ist ganz, ganz zentral. Trotzdem müssen wir darauf reagieren. Wir haben auch Klimaziele zu erfüllen. Das heißt, man kann das auf zwei Arten machen. Entweder wir reduzieren stärker, als wir uns vorgenommen haben, oder wir schauen auch, dass wir die Senken nach oben kriegen. Und da, glaube ich, empfiehlt es sich, dass man eben diese Renaturierung, die ja massiv vorangetrieben wird von der EU auch, die ja gefördert wird, dass wir da schauen, dass wir geschickt Mittel abgreifen, dass wir schauen, dass wir uns gut aufstellen, um dieses Projekt gut vorwärts zu bringen. Weil wenn es nämlich so ist, dass der Wald als Speicher wegfällt und uns die Renaturierung auch egal ist, dann müssen wir uns irgendwo das CO2 irgendwie anders loswerden. Und die Alternative wären dann sehr teure, sehr technische Lösungen, die dann vielleicht dem Steuerzahler viel, viel mehr kosten, als es mit natürlicher Art gelingen könnte. Beispiel eben die Moorvernässung oder klimafitter Wald, dass man da diese Aktionen setzt.
Das führt mich zu einer weiteren Frage zu diesem Thema, diese CO2-Speicher, die es ja in der Theorie und auch in der Praxis teilweise schon gibt. Wenn man sich Reaktionen aus der Politik zum Thema Klimaschutz ansieht, dann hat man öfter mal das Gefühl, es gäbe Lösungen, du hast sie bereits aufgezeigt, verschiedenste Forscher auf dieser Welt zeigen sie regelmäßig auf, aber anstatt diese Lösungen zu ergreifen, die es schon gibt, wird auf technische Spielereien verwiesen, die es vielleicht in der Zukunft einmal geben könnte. Warum ergreift man nicht einfach das, was schon da ist?
Weil es unbequem ist und weil man sich der Kritik aussetzt und weil es wahrscheinlich auch die Mehrheit der Bevölkerung nicht in dieser Drastik haben will, was uns eigentlich die Forscher und Forscherinnen sagen. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Eines der sinnvollsten Dinge, die man machen kann, die mehr oder weniger nur ein Federstrich sind und man hat sofort eine Klimawirkung, wäre Tempo 100 auf der Autobahn. Das hat damit zu tun, dass das einfach physikalisch so ist, wenn man mit dem Auto schnell fährt, verbraucht das Auto mehr Energie. Also kann man nicht sagen, hey, dafür bin ich früher da. Nein, es verbrennt mehr CO2. Wenn ich langsam fahre oder schnell fahre und ich komme am gleichen Punkt an, ist der Tank leerer, wenn ich schnell gefahren bin. Das ist ein physikalischer Fakt.
Das ist ja dasselbe, wie wenn ich schneller laufe. Genau. Bin ich zwar früher da, aber bin wahrscheinlich mehr außer Atem, als ja, wenn ich zu
genau.
Fuß gehe.
Das ist ein gutes Beispiel, ja. Und das bedeutet, wir haben die Verkehrswissenschaft, die eigentlich gesammelt sagt, bitte macht's das, das ist sozial, das bringt uns sozusagen auch CO2-mäßig sofort was und es kostet die Leute auch weniger, weil wenn du weniger Treibstoff verbrauchst, musst du es auch weniger einkaufen. Aber selbst in der Energiepreiskrise war diese trottel-einfache Maßnahme nicht möglich. Jetzt werden wahrscheinlich sehr viele Hörerinnen und Hörer aufschreien und sagen, ja, das ist meine Freiheit und quasi, ich kenne die Reaktionen. Man löst da ja wirklich Emotionen aus. Aber genau das ist der Grund. Irgendwer muss es umsetzen und zieht dann vielleicht den Hass einer großen Mehrheit auf sich und dem will sich keiner aussetzen. Das heißt, das, was die Politik sagt, ist, wir machen das irgendwann, wir haben das Problem erkannt, wir haben da diese super technische Wunderwaffe und mit dem werden wir das alles lösen. Wir haben es zwar noch nicht in der Realität, aber wir sind uns sicher, wir sind so gescheit als Menschheit, dass wir in 5, 10 Jahren diese Wunderwaffe haben, alles kein Problem. Und das ist natürlich die bessere Variante, die Leute zu trösten, als jetzt die notwendigen Maßnahmen zu setzen, die vielen Leuten auf den Geist gehen werden und wo dann vielleicht auch Wahlen entschieden werden. Wir wären zwar jetzt in einer guten Phase, weil es jetzt keine Wahlen gibt, aber es wird sich wahrscheinlich niemand in dieser Regierung durchringen zu einem Tempo 100er. Und daran sieht man, wie verfahren die Situation ist und wie wenig die Politik den Menschen zutraut. Ja, das ist vielleicht in diesem Beispiel verdichtet die Antwort.
Du sagst, man traut es den Menschen nicht zu oder man will es ihnen nicht unter Anführungszeichen zumuten. Aber zeigt uns nicht auch die Historie, dass es durchaus diese Zumutungen unter Anführungszeichen, ja bereits gab. Ich erinnere daran, dass es sowas wie autofreie Tage in der Zeit des Ölschocks in den 70er Jahren gab, wo auf jedem Auto ein Pickerl oben bicken musste, dass dieses Fahrzeug an einem Wochentag nicht zu benutzen war. Das war ja auch nicht die allergrößte Sache der Welt.
Ja, damals nicht. Heute würden wahrscheinlich die Politikerinnen und Politiker auf dem Scheiterhaufen brennen. Also das Auto an sich ist ein derartig großes Heiligtum für die Menschen. Jede Schwächung des Autos erzeugt massive Widerstände. Wir sehen das bei jedem Radstreifen, der entsteht, wo man irgendwo eine Parkspur wegnimmt. Kaum etwas bringt die Leute derart auf die Palme, wenn man irgendwie das Auto wegnimmt oder schwächt. Und ich glaube, die Zeiten haben sich einfach massiv geändert. Ich glaube, deswegen ist auch der Grund, warum die Politik sehr stark gesagt hat, das Auto darf jeder behalten, aber wir gehen sehr stark auf E-Mobilität. Dann gibt es auch die Leute, die sagen, ja, wir werden dann nicht mehr mit Benzin fahren, sondern mit den sogenannten E-Fuels, wo niemand weiß, wann es die gibt, in welchem Ausmaß, wie teuer die sein werden. Das ist einer dieser Märchengeschichten, die gern erzählt wird. Aber niemand sagt, hey, wir müssen weniger Auto fahren, wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen weniger Boden verbauen. Das sind so diese Wahrheiten, die in der Wissenschaft völlig unumstritten sind, die man den Menschen aber, glaube ich, nicht zumuten kann.
Diese Diskrepanz zwischen Wissenschaft und der Politik gesprochen. Die Wissenschaft hat die Lösungen, die Politik will sie vielleicht auch nicht immer sehen, beziehungsweise hat Alternativvorschläge, die de facto nicht umzusetzen sind. Beispielsweise diese E-Fuels, es gäbe E-Autos, die könnte man verwenden, aber stattdessen will man eine neue Technologie. Was aber die Politik sehr gut versteht, und das ist auch irgendwie ihre Aufgabe, das ist das Thema Geld. Wir wissen, dass wir Klimaziele erreichen müssen, sonst wird es teuer. Könnte das ein Hebel sein, um auch beim Thema Wald näher hinzusehen?
Auf alle Fälle. Das Problem ist nur, dass auch diese Strafzahlungen erst 2030 dann fällig werden oder da wird die Berechnung gemacht. Das heißt, auch die Regierung könnte sie noch einmal das nach hinten schieben und das dann der nächsten Regierung überlassen. Das ist ja so ein Grundthema, dass man die Politik alle 5 Jahre wählt, aber wir damit eigentlich am Jahrhundertprojekt zu tun haben, wo man jedes Jahr über die nächsten Jahrzehnte aktiv was machen müsste. Also wir müssten einfach jedes Jahr für den Klimaschutz viel aufwenden und die Früchte haben dann unsere Enkelkinder oder unsere Kinder-Enkelkinder. Das heißt, das ist was sehr Langfristiges. Natürlich nützt es uns auch, aber diese Klimapolitik ist ja in erster Linie einmal eine Zukunftsgeschichte, auch wenn wir heute die Folgen schon massiv spüren. Aber es ist noch nichts verglichen mit dem, was unsere Kinder und Kindeskinder spüren werden. Und das ist, glaube ich, so das grundsätzliche Thema, dass die Politik im Hier und Jetzt handeln muss und aber nicht dafür belohnt wird. Und die Früchte eben, wenn man es gut macht, erst spätere Generationen ernten können. Ja, und da passt eben diese politische Logik, nicht langfristig zu handeln, sondern tagesaktuell. Und das sehen wir ja, dass es immer stärker aktuell getrieben wird und dass auch die Politikerinnen und Politiker sehr stark ins Hecheln kommen, weil immer irgendwas passiert und sie immer irgendwie eine Krise lösen müssen und die großen Krisen dabei aus den Augen verlieren. Wir sehen es auch in der Medienberichterstattung, das kann man ganz gut nachvollziehen. Immer wenn es dann eine Krise kommt, ist das Klimathema weg. Also das Klimathema war relativ stark da 2019, dann ist Corona gekommen, dann ist der Angriffskrieg von Russland auf Ukraine gekommen. Und jetzt sind wir in einer Situation, Wirtschaftskrise, das Thema ist faktisch am Verschwinden. Und man sieht das einfach, die Leute interessieren sich dann auch nicht mehr für dieses große Thema. Natürlich ist die Wirtschaftskrise ein Riesenthema und die Pandemie ein Riesenthema und da der Angriffskrieg ist ein Thema, aber die Klimakrise wird über die nächsten Jahrzehnte eben bestimmen und bestimmend sein und im Zweifelsfall macht man dann das Kurzfristige, also die Krise, die jetzt gerade ausbricht.
Benedikt, erlaub mir zum Abschluss vielleicht eine persönliche Frage. Wir kennen uns noch nicht sehr lange, genauer gesagt seit rund einer halben Stunde, seit wir uns hier im Podcaststudio kennengelernt haben. Aber ich lese deine Texte schon seit einigen Jahren, früher noch im Falter, jetzt im Standard. Du schreibst schon sehr lange über Klimapolitik. Wie ist das denn auch persönlich gesagt, wenn man andauernd Daten vor sich liegen hat, die einen ganz klaren Weg vorgeben, die in der Wissenschaft eigentlich inzwischen unisono anerkannt werden? Und dann passiert aber trotzdem nichts, egal wie viele Artikel ich raushaue, egal wie viele Papers die Wissenschaft veröffentlicht. Frustriert das nicht auch?
Ja, schon, aber ich muss das ein bisschen zurechtrücken. Ich habe einmal eine Rede von Erhard Buseck gehört, die mich sehr beeindruckt hat. Der ehemalige Vizekanzler und ÖVP-Politiker, das muss man jetzt betonen, dass der in der ÖVP war, weil es ja durchaus auch sehr starke Kritik immer an der ÖVP gibt, dass sie das Thema mehr oder weniger klein spielt. Es gibt aber auch sehr progressive Leute, da hat es immer wieder gegeben. Der hat gesagt, man muss diese Ereignisse nicht in wenigen Jahren sehen, sondern man muss sie in größeren Bögen sehen. 10 Jahre, 50 Jahre, was ist da eigentlich passiert, wenn man den Lauf der Geschichte anschaut? Und wie du jetzt vorher gesagt hast, ich bin jetzt an dem Thema schon einige Jahre dran und ich war schon mal verzweifelter. Man sieht schon, dass wenn man jetzt vergleicht, was war 2015 beispielsweise, also vor 10 Jahren, wo war das Thema da und wo ist es jetzt, dann traue ich mir zu behaupten, wir werden kaum einen Politiker finden, der das Wort Klima noch nicht gehört hat. Wir werden auch kaum einen Journalisten oder eine Journalistin finden, die noch nichts vom Klimawandel gehört hat. Das heißt, es ist jetzt schon so ein bisschen Common Sense, dass wir ein Problem haben und was dagegen tun müssen. Auch die Kürzungen jetzt im Budget, die sehr bitter sind und weil sie das Klima sehr stark treffen werden. Aber wenn ich mir anschaue, wo die Budgetmittel 2005 waren oder 2015, bin ich mir sehr sicher, dass da mehr Schub dahinter ist als noch vor 10 Jahren. Das heißt, insgesamt haben wir schon mit einer veränderten Meinungslandschaft und der politischen Sensibilisierung zu tun. Es widerspricht jetzt ein Stück weit dem, was ich vorher gesagt habe, aber wir kommen aus einer Phase, wo 2019, 2020 das Thema massiv groß war. Das hat da wirklich Wahlen entschieden. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Österreich und Europa sind Wahlen auf EU-Ebene und auf Bundesebene entschieden worden in der Klimafrage. Das war noch nie da. Und wir sehen auch jetzt in dem Klimakapitel der Regierung, dass das Thema noch immer, auch wenn es nicht so präsent ist wie in der Vorgängerregierung, aber es ist nicht verschwunden, es ist da. Und natürlich geht es zu langsam. Natürlich sind Trends wie jetzt auch der Wald, den wir jetzt als Senke verlieren, eine extrem frustrierende Nachricht. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass die Erneuerbaren massiv steigen. Wir sehen auch, dass diese gesellschaftliche Sensibilisierung, immer wenn es heiß wird, das wird nicht mehr so wahrgenommen, okay, es ist einfach heiß, sondern irgendwo kriegen die Leute schon das Gefühl, es wird immer heißer und wir müssen was dagegen tun. Vorher ist es auch schon immer heißer geworden. 2003 war einer der Hitzesommer überhaupt. Das hat hunderte Menschen in Österreich das Leben gekostet. Aber damals war es nur so das Feeling, ja, heuer ist er wirklich heiß. Und jetzt merkt man, na, das ist schon die Klimakrise und die Dringlichkeit wird eine andere. Ich bin zwiegespalten. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren so viel getan wie noch nie. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, dass es viel zu langsam geht, um diese Krise wirklich beherrschbar zu machen.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch heute im Studio.
Danke dir.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Die kurdische PKK verkündet ihre Auflösung. Sie werde ihren jahrzehntelangen Kampf gegen den türkischen Staat beenden und ihre Waffen niederlegen. Die PKK gilt in den USA und in Teilen der Europäischen Union als Terrororganisation. Seit Beginn des Aufstands der PKK im Jahr 1984 sind in dem Konflikt mehr als 40.000 Menschen getötet worden. Zweitens. Die USA und China rüsten im Handelskrieg der vergangenen Monate zumindest vorerst ab. Beide Seiten einigen sich auf eine 90-tägige Pause im Zollstreit, um wieder verhandeln zu können. Außerdem reduzieren sie ihre gegenseitigen Zölle. Demnach sinken US-Zölle auf chinesische Importe auf 30%. Zuvor lagen diese bei 145%. Im Gegenzug gehen Chinas Zölle auf Importe aus den USA von 125 auf 10% zurück. Und drittens, Milliardär Wolfgang Porsche will einen fast 500 Meter langen Privattunnel durch den Kapuzinerberg in Salzburg bauen. Wie das die Stadtpolitik spaltet und Aktivisten aufbringt, damit hat sich die neueste Folge von Inside Austria befasst. Die Folge können Sie auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören. Wir packen sie zusätzlich natürlich auch in die Shownotes. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Und wenn Sie unsere Podcasts live erleben wollen, dann haben Sie an diesem Wochenende auch die Gelegenheit dazu. Am Freitag geht es in Inside Austria um den scheinbar unausweichlichen Rechtsruck Und am Samstag sprechen wir im Thema des Tages darüber, ob Donald Trump die Welt zerstören wird. Kommen Sie zahlreich und früh, die Sitzplätze sind erfahrungsgemäß rasch besetzt. Sie finden alle Infos zur Veranstaltung in Innsbruck, auch ebenfalls in den Shownotes. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal.